Ich kann mich noch erinnern, als ich gedraftet wurde und dann dieser ganze Hype losging. Dann sind nämlich die deutschen Medien auch plötzlich auf einen aufmerksam geworden. Und dann wusste ich ja gar nicht, was los ist. Okay, gehe ich jetzt dahin oder nicht? Oder dann waren die zwar am ersten, zweiten Tag mit mir in Kontakt, aber dann nicht mehr. Dann hatten sie eigentlich nicht mehr so viel Interesse. Das heißt, es werden Erwartungen und irgendwie auch Träume so ein bisschen geweckt. Aber ich habe dann ganz schnell herausgefunden, dass ich einfach meinen eigenen Weg gehen muss. Aber es ist natürlich auch so, dass weniger europäische Spielerinnen in der Liga hier vertreten sind. Weil, ich will jetzt keinen Shitstorm lostreten, aber als europäische Spielerin wird man schon ein bisschen runtergestuft hier. Also du bist hier nicht so viel wert.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Leonie Fiebig. Hi, schön, dass du da bist.
Hi, servus. Schön, dass ich hier sein darf.
Leonie, wir bei Wunderbar Together sind allesamt riesige Basketballfans und ich habe vor diesem Gespräch auch mal rumgefragt. Also Olli und ich haben uns schon mal auf dem Freiplatz irgendwie duelliert. Felix hat gesagt, er hat mal in der Schule gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob er viel gespielt oder eher auf der Bank gesessen hat. Ich habe sehr lange gespielt, auch ab und zu lange auf der Bank gesessen, aber auch viel Zeit auf dem Spielfeld gehabt. Und deshalb freuen wir uns total, dass du uns beehrst heute. Ich weiß, wie voll dein Terminkalender in den nächsten Wochen sein wird. Und deshalb bin ich umso fröhlicher und freue mich umso mehr, dass es geklappt hat. Und bevor wir jetzt aber darüber sprechen, was in den nächsten Wochen so ansteht, möchte ich erstmal fragen, wo bist du denn jetzt eigentlich gerade?
Ich sitze gerade in meinem Apartment in New York und ist ganz cool. Ich schaue nämlich gerade auf die Skyline von Manhattan, während wir hier aufnehmen.
Und hattest du heute schon Training oder Trainingseinheiten oder steht noch ein Training an? Wie sieht dein Tag so aus?
Ja, genau. Also wir trainieren meistens morgens. Das heißt, wir starten irgendwie so um 9 Uhr, 9.15 Uhr fangen wir an und dann haben wir ganz viel eigentlich. Wir haben Krafttraining, dann haben wir Film, also schauen wir ein bisschen Sachen vom letzten Spiel an und dann auch Sachen fürs nächste Spiel und dann trainieren wir meistens so 2 Stunden und dann hat man danach nochmal Zeit, so ein bisschen Individualtraining zu machen, ein bisschen zu werfen und dann danach startet die Regeneration. Das heißt, man ist schon relativ lange in der Arena und genau, das habe ich jetzt aber schon alles hinter mir und ich bin jetzt schon in meinem freien Nachmittag.
Hast du viele freie Nachmittage oder halten die sich eher in Grenzen?
Die halten sich eher an Grenzen, muss ich ehrlich sagen. Also es ist jetzt der erste seit langem, den ich mal frei habe. Und wir reisen dann morgen schon wieder nach Indiana. Das heißt, ich muss heute auch noch packen. Aber doch sonst genieße ich meine freien Nachmittage sehr.
Nach Indiana. Spielt ihr morgen gegen Indiana Fever?
Ja, genau. Wir reisen morgen hin und dann übermorgen spielen wir gegen Indiana Fever, ja.
Ah, wow. Und ist das ein Spiel, dem man vielleicht, weil es wahrscheinlich relativ große mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, weil eben eine der absoluten, ich weiß nicht, ob es eine der Superstars ist, aber auf jeden Fall eine der Personen mit der größten medialen Aufmerksamkeit da spielt, Caitlin Clark. Ist das ein Spiel, was irgendwie ein besonderes ist oder ist es just another game und ihr geht auf den Court und macht euer Ding und spielt so wie immer?
Ja, also wir haben die Tatsache schon 2-mal gespielt diese Saison. Deswegen ist es nicht ganz so besonders mehr. Aber ich glaube, also es ist immer spannend, da zu spielen, weil die natürlich durch Caitlin Clark jetzt so viele Zuschauer in der Halle haben. Und von meinen Teammates habe ich erfahren, dass es davor echt immer richtig tote Hose war in der Halle. Deshalb ist es natürlich richtig cool, für so eine ausverkauften Halle zu spielen. Und ist auch, also sie sind auch mittlerweile ein ganz okayes Team. Das heißt, ich glaube, es wird ein ganz gutes Spiel.
Okay, cool. Ja, auf jeden Fall total spannend. Ich habe jetzt schon ganz, ganz, ganz viel vorgegriffen. Ich habe gesagt, wir sind Basketballfans. Ich habe dich nach deinen Trainingseinheiten gefragt. Ich habe dich aber noch gar nicht so richtig vorgestellt. Und zwar, eingefleischte Fans werden das natürlich schon wissen, aber du bist Spielerin in der WNBA. Und das kann man, glaube ich, so sagen, die beste Frauen-Basketball-Liga der Welt. Und da, du nix. Und da spielst du auch nicht einfach bei irgendeinem Verein, sondern du hast einen Vertrag unterzeichnet mit New York Liberty. Und das ist auch eben durchaus ein Verein mit Chancen auf den Titel, der letztes Jahr sehr, sehr, sehr erfolgreich gespielt hat. Du spielst da mit wirklich einigen der besten Spielerinnen der Liga. Ich glaube, zwei davon treten jetzt auch im Team USA an, richtig? Breanna Stewart und Sabrina Ionescu.
Richtig, ja.
Also auf jeden Fall ein richtig stargespicktes Team. Wie hat sich das für dich angefühlt? Wie ist dieses Basketballjahr für dich? Das ist schon von einigen krassen Hochs gekrönt worden bislang und es stehen auch noch einige an. Zuerst kam im Januar die Nachricht, dass du nach New York gehst. Dann habt ihr im Februar, hast du für die deutsche Nationalmannschaft ein wahnsinnig spannendes Qualifikationsturnier für Olympia gespielt und da in einem echten Krimispiel ein Ticket zusammen mit dem Team nach Olympia eingelöst, also nach Paris. Und zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Frauenbasketballs, muss man auch dazu sagen. Wie fühlt sich dieses Jahr an? Ist es ein besonders krasses für dich? Wie geht man so damit um?
Ja, wenn du jetzt direkt von dem Spiel um die Olympia-Quali redest, da kriege ich direkt Gänsehaut. Irgendwie, also es ist bisher ein sehr erfolgreiches Jahr für mich als Athletin, als Basketballerin. Und ich fühle mich auch total geehrt, dass ich so viel erleben darf und auch durch so viele Hochs und Tiefs gehen darf gerade. Aber es ist natürlich schon auch alles so hintereinander und man hat gar keine Zeit dazwischen, es so richtig zu verarbeiten. Deshalb ist es manchmal so ein bisschen surreal, wo ich eigentlich gerade bin und in welchem Abschnitt. Und Olympia steht vor der Tür und das ist direkt das Nächste. Und deswegen ist es alles so ein bisschen, manchmal muss man sich wirklich hinsetzen und mal kurz überlegen, okay, was habe ich überhaupt geschafft und wo geht's jetzt hin und wo bin ich?
Bist du denn schon so richtig in New York angekommen und bei New York Liberty und in deinem Apartment und in dieser riesigen, riesigen Stadt?
Ich weiß gar nicht, ob man in New York in der Stadt überhaupt ankommen könnte. Aber,
Kann gut sein.
So an sich hatte ich jetzt ein paar Wochen Zeit, um mich hier so ein bisschen einzufinden und auch die Leute alle gut kennenzulernen und mich auch an den Spielstil zu gewöhnen. Hier in Amerika ist ja nochmal ganz anders in der Liga an sich und allgemein, wie das hier gehandhabt wird. Aber ich habe mich jetzt so ein bisschen eingegroovt und fühle mich eigentlich schon wohl hier.
Wie war das denn eigentlich, dort anzukommen in New York? Kanntest du die Stadt, als du deinen Vertrag da unterzeichnet hast? Warst du schon häufiger da gewesen? War das irgendwie dein erster richtiger, längerer New York-Aufenthalt? Wie war das?
Ja, also ich war letztes Jahr im Sommer einmal eine Woche hier, da haben die mich eingeladen. Da war ich mir dann kurz alles anschauen hier und die Leute kennenlernen. Das war ganz cool und habe sozusagen auch in dem gleichen Apartment gewohnt für eine Woche. Das war ganz cool, schon mal so ein bisschen herauszufinden, wie es hier alles abläuft. Aber jetzt so wirklich für längere Zeit, das ist mein erstes Mal hier in New York.
Und wie war das, anzukommen und zu wissen, oh, jetzt geht's los, jetzt fange ich in der WNBA an, ich habe Training, ich weiß nicht, Spiele. Wie hast du dich da gefühlt?
Ja, ich bin ja direkt von Spanien gekommen. Also ich hatte ja gar keine Zeit. Ich hatte, glaube ich, 24 Stunden zu Hause, um meine Koffer neu zu packen. Und dann ging es schon hier los. Und die waren schon mitten in der Saison sozusagen. Also ich hatte, glaube ich, 2 Trainings und dann direkt das erste Spiel. Und war schon eine Herausforderung, gerade weil, du hast schon gesagt, hier spielen super viele Superstars und die sind schon sehr eingespielt vom letzten Jahr. Und da irgendwie reinzufinden ohne viel Training war eine Herausforderung. Ich glaube, jetzt habe ich mich irgendwie so ein bisschen eingefunden und meine Teammates haben auch mich kennengelernt. Die kannten mich davor natürlich auch nicht. Das war auch eine Herausforderung, aber die ersten Wochen waren sehr, also alles war neu und man lernt immer neue Leute kennen und die Abläufe sind ganz anders. Das war schon schwierig.
Und wie war das, mit was für einem Gefühl geht man da zum ersten Mal in diese Halle, auf diesen Court oder vielleicht auch in den Lockerroom? Was geht einem da durch den Kopf, wenn man das erste Mal dann wirklich dieses Parkett betritt und seine Teammates zumindest zum ersten Mal zum Training trifft und mit ihnen zusammenspielt?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann dir jetzt gar nicht so ein Gefühl genau beschreiben. Es ist so eine Mischung aus irgendwie Stolz, weil man es hierher geschafft hat, aber auch irgendwie so Hunger auf Neues. Also ich war... Natürlich, wenn man sich hier so die Arenas und alles, wie das hier drumherum gehandhabt wird, von Physio über Recovery, über Practice Gyms so anschaut, dann ist es schon sehr, sehr professionell und auch einfach eine Welt, die für mich vorher nicht präsent war. Also für mich war es einfach alles neu, wo alle anderen es total selbstverständlich sehen, wenn dann nach dem Training irgendwie ein fertiger Smoothie da steht, den du dann trinkst. Das war für mich alles irgendwie so ein bisschen neu und ja, meine Mitspielerinnen sind ja schon All-Stars, Teil vom olympischen Team von USA, sehr, sehr gute Spielerin. Und es war, ich bin auch vom Persönlichen her jetzt nicht so outgoing. Also ich packe jetzt nicht irgendwie gleich meine Witze raus und schmeiße irgendwie Sprüche. Deswegen hat es alles so ein bisschen gedauert, bis man sich ein bisschen kennengelernt hat. Aber mittlerweile habe ich rausgefunden, dass sie alle ganz nett sind. Und wir kommen auch echt gut klar. Deswegen, das war ganz cool.
Okay, und wie ist das so? Also gibt es Spielerinnen in der amerikanischen Liga, oder zu denen du vorher irgendwie aufgeblickt hast, bei denen du gesagt hast, wow, wie krass, jetzt so eine Breanna Stewart, die ist einfach schon so lange am Start und so etabliert. Wie ist es, wenn man der das erste Mal jetzt auf dem Court begegnet? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr untereinander auch im Training spielt, aber geht man da irgendwie anders in die Zweikämpfe rein? Gut, ihr seid auch nicht dieselbe Position, vielleicht nehmen wir da Sabrina. Aber geht man da anders an die Sache ran? Oder kannst du das einfach ausknipsen und sagen, nee, pass auf, das sind alle Superstars, aber irgendwie, ich habe hier auch meinen Platz verdient und ich bin hier for a reason. Und ich spiele jetzt einfach Basketball wie immer.
Ehrlich gesagt habe ich mich darauf am meisten gefreut, dass ich hier herkomme und in den Trainings gegen die spiele, weil ich bin als Spielerin so competitive, ich liebe das ja, aber dann habe ich natürlich ganz schnell herausgefunden, dass wir Practice Players haben und es sind Männer und Jungs, die dann gegen uns spielen, das heißt, ich spiele gar nicht gegen die im Training, genau, aber es ist schon... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein Vorbild hatte oder so, aber ich bin so eine Spielerin, die guckt sich gerne verschiedene Sachen von guten Spielerinnen ab und versucht es dann irgendwie so in mein Spiel zu integrieren. Und da habe ich natürlich schon die besten Vorlagen in meinem Team mit Sabrina, die einfach extrem ja kreativ mit ihrem Wurf ist und immer besser wird. Und Breanna Stewart, also ich mein MVP letztes Jahr geworden und einfach eine richtig, richtig gute und smarte Spielerin vor allem auch, von dem man viel lernen kann, wenn man es richtig anstellt.
Hast du, weil wir gerade darüber sprechen, hast du irgendwie basketballerische Idole oder Vorbilder?
Also als ich kleiner war, war es Dirk Nowitzki, das ist er auch immer noch.
Aha.
Ich würde ihn auch extrem gerne mal treffen, jetzt wo ich hier in den Staaten bin, das wäre schon ganz cool. Aber
ja.
So als ich kleiner war, hatten wir nicht so viele weibliche Spielerinnen als Idole. Gerade in Deutschland war das irgendwie nicht so präsent. Aber es gibt eine Spielerin, die ist jetzt auch, hat auch schon aufgehört. Sonja Vasic, die hat für Serbien gespielt, die auf meiner Position sehr, sehr, also exzellente Spielerin, europäisches Topniveau. Und von der habe ich mir also viel angeguckt. Leider spielt sie jetzt nicht mehr und ich kann auch nicht mehr gegen sie spielen, aber sie ist super.
Ja, das ist natürlich auch was ganz Spannendes, was du ansprichst, ne? Also die Präsenz von weiblichen Vorbildern da im Sport, weil die längste Zeit war es eben so. Natürlich, der Sport hat immer existiert. Es gab immer schon extrem starke und gute Spielerinnen, ja auch einige krasse Recordholders in der Vergangenheit, auch im amerikanischen Basketball, aber über die wurde da nicht so viel berichtet, ne? Und das ist vielleicht dann auch nur in den USA vielleicht, dann hat man noch von denen was gehört, aber ich weiß nicht, ob das dann alles nach Bayern übergeschwappt ist, nach Landsberg. Landsberg am Lech, das ist deine Geburtsstadt, richtig?
Das ist meine Geburtsstadt, ja.
Hast du auch damit Basketball angefangen? Erzähl mal, wie bist du denn zu dem Sport gekommen?
Ja, genau. Also ich bin schon, seitdem ich denken kann, mit in der Halle, weil mein Papa, der hat damals den Verein bei uns zu Hause in Landsberg als Vorstand mitgeleitet, war Coach und Schiedsrichter und mein Bruder spielt auch und war schon, seitdem er jung war, mit dabei. Und deswegen war ich immer bei Spielen, immer in der Halle und dann habe ich irgendwann auch selber angefangen. Und genau, in Landsberg bin ich sozusagen mit dem Basketball groß geworden.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Wie alt warst du dann, als du angefangen hast oder als du so jetzt bewusst angefangen hast mit Training?
Ich glaube, ich war so um die 5, 6.
Oh, wow. Und gab's da eine Mädchenmannschaft spielen da eh noch alle zusammen? Ich glaube, ich habe mal so kleine trainiert eine Zeit lang und ich glaube, es war wildes Bälle auf durcheinander werfen. Und es war auch auf jeden Fall ein gemischtes Team. Weil es auch nicht so viele Mädchen gab, glaube ich, damals tatsächlich.
Genau, ja, heutzutage ist es ein bisschen anders. Da gibt es schon getrennte Mannschaften mit Jungs und Mädels. Damals, als ich noch klein war, hatten wir immer gemischte Mannschaften bis irgendwie U14, U16 oder so. Und dann, ich habe aber immer bei den Jungs mitgemacht, weil mein Bruder hat die dann trainiert und dann mein Papa war der Meinung, damit ich mal ein bisschen tougher werde, muss ich bei den Jungs mitmachen. Deswegen habe ich ganz lange mit denen trainiert, ja.
Ah, und hat er jetzt das Gefühl, dein Papa, dass sich das ausgezahlt hat? Ist er da manchmal so ein bisschen so, ja, ich hab's dir gesagt, das wird sich lohnen, dass du da jetzt gegen die Jungs antreten musst oder mit den Jungs spielst?
Bring dir nicht auf dumme Gedanken, das hat er noch nie gesagt.
Okay, und wann gab's da, hast du schon von ganz, ganz früh gemerkt, ja krass, das liegt mir irgendwie und es macht mir auch Spaß und ich habe Lust, das zu verfolgen? Oder war das was eine Entscheidung, die vielleicht auch deine Familie irgendwie aktiv vorangetrieben hast, dass du dabei bleibst? Also ich meine, viele Leute machen ja auch einen Sport, gerade wenn sie jung sind und dann mit 16 fangen sie an, sich irgendwie für andere Sachen zu interessieren und hören auf. Aber du bist ja dabei geblieben. Was hat dich dazu bewogen, da dran zu bleiben?
Also ich war ehrlich gesagt, als ich so, ich glaube ab 10, 11, hatte ich ganz viele Hobbys. Also ich war irgendwie in der Leichtathletik unterwegs, habe Gitarre gespielt, Klavier gespielt, Ballett gemacht, Basketball gespielt und dann irgendwie mehrere Jahre das so balanciert sozusagen mit der Schule und dann irgendwann war es halt an der Zeit, dass ich Sachen einfach aufhören musste, weil einfach nicht genug Zeit mehr war und dann fiel so die Entscheidung zwischen Ballett und Basketball und dann ich hatte am Anfang tatsächlich gar nicht so viel Spaß beim Basketball, aber dann irgendwann habe ich mich dafür entschieden und habe durch meine Körpergröße und meine Athletik schon relativ früh die Aufmerksamkeit gekriegt von so Auswahltrainern und so und dann ging es schon so ein bisschen in diese Richtung und dann war es für mich einfacher, dann mich für Basketball zu entscheiden.
Okay. Gibt es was, auch wenn das jetzt natürlich schon irre lange her ist, dass du Ballett und diese ganzen anderen Sportarten gemacht hast, gibt es was, was du daraus mitgenommen hast für den Basketball? Also ich denke, gerade bei Ballett, da stellt mein Kopf irgendwie direkt die Assoziation her, dass man sich vielleicht ein bisschen leichtfüßiger über das Parkett bewegt. I don't know. Aber oder ist es mal eher was, was man da von außen vielleicht rein interpretiert, was aber gar nicht so ist?
Also jetzt, wo du es sagst, als ich hier, ich habe vor 2 Wochen oder so mit meinem Coach hier gequatscht und wir haben so ein bisschen einfach ein bisschen Smalltalk gemacht und dann sind wir da drauf gekommen, dass ich Ballett gemacht habe und dann hat er gemeint, ja, das macht ja jetzt auch alles Sinn, wie du dich bewegst auf dem Feld. Mhm. Also ich glaube, man kann es so oder so sehen. Ne? Ich würde jetzt nicht so viel drauf geben, aber es gibt schon Leute, die sagen, ja, macht Sinn, wenn man früh halt schon sich gut mit seinem Körper auseinandersetzt und sich einfach, ne, weiß, wie man sich bewegt, wie man Muskulatur und so weiter ansteuert, dann hilft das schon.
Mhm. Ich finde jetzt natürlich aus der Perspektive der absoluten, wie nennt man das, Laiensportlerin, nicht Laiensportlerin, aber nicht niemals Profisportlerin, aber einfach als jemand, der immer Sport gemacht hat, habe ich das Gefühl, dass selbst jetzt, also ich bin 35 und ich muss 2-mal laufen gehen und mein Körper sagt sofort, alles klar, laufen, haben wir 3 Monate nicht gemacht, aber wir wissen noch genau, was hier los ist und man ist sofort wieder fit. Und ich habe immer das Gefühl, das kommt schon daher, dass man, wenn man einfach schon als Kind in der Jugend aktiv ist, dass der Körper erinnert sich daran und der hält einem das jahrelang zugute. Und ich hoffe, dass mir das mein Körper auch noch jahrelang zugute hält, dass ich ihm da die ganzen Bänderrisse zugemutet habe beim Basketball. Mm. Und ja, wie ist es dann weitergegangen? Also du hast erfolgreich Basketball gespielt. Du hast gemerkt, du hast Spaß daran. Wann hast du das erste Mal gedacht, das ist vielleicht was, was ich gerne professionell verfolgen würde? Ich meine, es ist ja auch keine Sache, mit der man in Deutschland wirklich Geld verdienen kann. Eigentlich, muss man ja auch mal so sagen.
Es ist lustig, dass du fragst. Meine Eltern waren vor einer Woche zu Besuch hier und meine Mama saß hier an meinem Küchentisch und hat so ganz theatralisch irgendwie ein bisschen was erzählt von meiner Kindheit und so. Und dann meinte sie so, boah, mit 14 hast du mir gesagt, dass du in der NBA spielen willst. Ich kann mich da natürlich nicht erinnern und es war jetzt auch noch nie so ein riesen Ziel von mir, aber ich glaube, mit diesen ganzen Auswahlgeschichten, wenn man sich dann für die Bayern-Auswahl qualifiziert und dann spielt man es erstmal für die Nationalmannschaft mit 15, 16 und dann kriegt man plötzlich Interesse von den Profivereinen in Deutschland, dann ist es schon so ein Moment, wo man sich halt entscheiden muss, okay, will ich das jetzt wirklich angehen neben der Schule oder will ich mich eher aufs Akademische konzentrieren und wirklich Richtung Studium etc. gehen. Und Gott sei Dank waren meine Eltern da echt, also von bei jedem Schritt meiner Karriere standen die neben mir und mit Rat und Tat zur Seite und finanziell auch, also mir extrem geholfen und mir das sozusagen ermöglicht, dass ich diesen sportlichen Weg gehen konnte.
Mhm. Und du stehst wahrscheinlich auch heute noch voll hinter dieser Entscheidung. Was ist es, würdest du sagen, was du am meisten an diesem Sport schätzt und vielleicht sogar liebst?
Also ich würde sagen, dass ich Basketball eigentlich dazu nutze, um die Welt zu sehen, um verschiedene Kulturen kennenzulernen, um verschiedene Menschen kennenzulernen. Ich glaube, ich war allein in den letzten, ich weiß gar nicht in wie vielen verschiedenen Ländern, in den letzten 3-4 Jahren. Ich habe in Australien, Frankreich, Spanien, jetzt hier in New York. Also einfach extrem coole Erfahrungen, die ich halt ohne den Sport nicht machen würde.
Mhm. Und auf der sportlichen Seite, also wenn man jetzt an die ganz eigene Art und Weise des Basketballspiels denkt, ich meine, es unterscheidet sich ja auch ganz krass von anderen Sportarten, hat seine eigene Dynamik. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das ist einfach der Sport, ohne den ich nicht leben kann?
Ich habe ja schon gesagt, dass ich als Athlet einfach sehr, sehr competitive bin und gar nicht verlieren kann. Also gar nicht. Da können wir irgendwie Federball draußen spielen und ich kann nicht verlieren.
Alles klar, okay.
Und deswegen, Basketball ist natürlich schon cool, weil es halt immer spannend ist. Also außer du bist jetzt irgendwie mit 20, 30 vorne, nur noch 2 Minuten zu spielen. Aber sonst kann alles passieren in dem Sport und das macht es einfach interessant. Und vor allem ist es halt super schnell. Also du musst halt innerhalb von kürzester Zeit, Viertelsekunden, musst du Entscheidungen treffen. Das liebe ich auch. Und dann halt mit den Konsequenzen leben, sind ja positiv oder negativ. Es ist so ein Ding und dann halt dieser Teamsport an sich. Mhm. Also da kannst du der größte Superstar sein. Du hast halt auch mal einen schlechten Tag, triffst halt nicht oder bist einfach gar nicht präsent beim Spiel. Und wenn du halt gute Leute um dich drum hast, die halt auch persönlich, menschlich einfach gute Leute sind, dann macht das Ganze noch viel, viel mehr Spaß. Also zum Beispiel jetzt in der Nationalmannschaft, das ist mein Herz. Ich würde alles geben für die Leute neben mir, weil wir sind einfach eine große Familie und es macht total Spaß, so Sachen dann mit denen zu erreichen.
Ich möchte unbedingt später noch mit dir über die Nationalmannschaft sprechen, aber du musst mir noch mal erzählen, es geht ja hier, wir sind ja hier bei Wunderbar Together und sprechen mit den coolsten Deutschen in den USA. Und du spielst eben seit dieser Saison in der WNBA bei New York Liberty und du wurdest schon gedraftet vor einigen Jahren, bist aber jetzt erst, und ich sage das in Anführungszeichen, aber in der WNBA angekommen. Für alle, die sich jetzt nicht so richtig gut mit diesem Draft-System auskennen und mit dem, was danach passiert, kannst du uns das nochmal erklären, was da passiert ist und warum zwischen diesem ersten Draft, der 2019 oder 2020 war, und deinem ersten Spiel, 2019, so viele Jahre liegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Mal schauen, wie weit ich aushole. Also, ganz vereinfacht gesagt, Spielerinnen, die vom College kommen, das heißt, die gehen hier in Amerika zur High School und dann ins College, oder auch europäische Spielerinnen, die zum College gehen, verbringen dann da ihre 3 oder 4 Jahre und dann melden sie sich sozusagen für den Draft an. Für europäische Spielerinnen, die in Europa unterwegs sind, bist du automatisch in dem Draft dabei, wenn du in dem Jahr, in dem du 18 wirst. Mhm. Das heißt, ich habe mich auch damals gar nicht angemeldet. Ich war auch damals verletzt. Ich hatte meinen Kreuzbandriss und dann wurde ich da irgendwie gedraftet in der 2. Runde, glaube ich, und wusste gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Hab dann mit den Leuten auch so ein bisschen geredet und so, und für die war eigentlich schon von vornherein klar, dass ich eigentlich ein europäisches Talent bin, was sie gerne in Europa lassen würden für ein paar Jahre, damit ich mich entwickeln kann und mich dann rüberholen.
Ganz kurz, du wurdest aber nicht von New York gedraftet, sondern von einem anderen Verein, richtig?
Genau, ich wurde von den LA Sparks gedraftet. Mhm. Und dann bin ich nämlich auch im nächsten Jahr getradet worden nach Chicago. Die haben sozusagen meine Rechte weitergegeben an Chicago und war dann dort. Und dann hat Chicago mich nach New York getradet. Deswegen ist es ja alles zustande gekommen. Aber wenn man sich so vom Management her überlegt, ist es natürlich schon eine sehr schlaue Sache, die europäischen Spielerinnen in Europa zu lassen, damit die sich dort entwickeln können, weil du hast halt einen Rookie-Vertrag und da bist du sozusagen als gute europäische Spielerin sehr, sehr viel wert, weil du halt nicht so viel kostest. Also du hast bist halt automatisch in dem Rookie-Vertrag drin. Es ist vorgeschrieben, wie viel Geld du kriegst. Und dadurch, dass alle WNBA-Team die gleiche Salary Cap haben, das heißt also das gleiche Budget, kriegst du halt für relativ wenig Geld eine gute europäische Spielerin, die halt auf dem Niveau spielen kann. Während du wahrscheinlich für die gleiche Qualität eine andere Spielerin müsstest du halt mehr zahlen. So, das ist so ein bisschen der Hintergedanke von New York gewesen. Genau, und deswegen habe ich mich in Europa weiterentwickelt und war immer mal wieder mit denen in Kontakt, aber es war irgendwie nie so, dass es gepasst hat. Für mich hat es auch nicht so gut gepasst, weil ich immer mit der Nationalmannschaft im Sommer unterwegs war und das eigentlich eh mal an erster Stelle für mich stand und auch steht. Deswegen, in diesem Sommer hat es halt super gepasst, weil die WNBA halt auch eine Olympiapause macht und weil die Team USA muss ja auch spielen und deswegen hat es perfekt zusammengepasst und jetzt bin ich hier.
Also das heißt aber, es war jetzt nicht, also ich finde es trotzdem, um nochmal ganz kurz, ich finde es trotzdem krass, dass jede europäische Spielerin, dass sich die WNBA darf sich die Rechte an jeder europäischen Spielerin sichern, die älter als 18 ist. Das ist ja krass. Aber die darf dann trotzdem, man darf ja noch in einem Zweitverein spielen. Also man kann dann eben auch, wenn die Rechte in den USA irgendwo liegen, zumindest theoretisch, darf man in Europa spielen, oder? Das heißt, also, und das ist dann eben das Ziel dahinter. Warum machen die, also du hast jetzt gerade schon gesagt, ja, macht Sinn für die Vereine, sich früh das Recht zu sichern, weil sie dann eben später als Rookie verpflichten, obwohl man eigentlich schon viel weiter ist. Ich finde, von außen klingt es erstmal auch nach irgendwie Träumen und Erwartungen, die da geweckt werden und die dann vielleicht aber auch, ja, platzen, wenn sich dann halt keiner meldet und dass sich auch eine gewisse Enttäuschung breit machen kann.
Ja, absolut. Also ich kann mich noch erinnern, als ich gedraftet wurde und dann dieser ganze Hype losging, dann sind nämlich die deutschen Medien auch plötzlich auf einen aufmerksam geworden. Und dann hat irgendwie nicht so viel, also dann wusste ich ja gar nicht, was los ist. Okay, gehe ich jetzt dahin oder nicht? Oder dann waren die zwar am ersten, zweiten Tag mit mir in Kontakt, aber dann nicht mehr. Dann hatten sie eigentlich nicht mehr so viel Interesse. Das heißt, wie du sagst, also es werden Erwartungen und irgendwie auch Träume so ein bisschen, ja, geweckt. Aber ich habe dann ganz schnell rausgefunden, dass ich einfach meinen eigenen Weg gehen muss. Aber es ist natürlich auch so, dass wenige europäische Spielerinnen in der Liga hier vertreten sind. Weil ich will jetzt keinen Shitstorm lostreten, aber als europäische Spielerin wird man schon ein bisschen runtergestuft hier. Also du bist dir nicht so viel wert.
Ach krass, meinst du finanziell oder meinst du von der Wertschätzung, die einem insgesamt entgegengebracht wird?
Beides. Also wenn du jetzt nicht zum Beispiel Emma Meesemann ist die beste Spielerin in Europa momentan, das ist eine Belgierin und die war auch schon in der WNBA unterwegs, aber wenn du jetzt nicht Emma Meesemann heißt, dann ist es nicht so klar, dass die Amerikaner dich auch kennen. Die Top-Spielerinnen in Europa, vielleicht die Top-5-Spielerinnen kennen sie, aber dann den Rest haben sie eigentlich keine Ahnung von, weil die Amerikaner ja gerne in ihrer eigenen Welt bleiben und dann nicht so einen Schritt rausmachen und mal gucken, was auf der anderen Seite vom Globus los ist. Das heißt, du kriegst da einfach nicht so viel Wertschätzung. Mhm.
Es ist ja auch alleine schon bezeichnend, ohne das jetzt zu sehr irgendwie vertiefen zu wollen oder auch, dass du, nachdem du jetzt, also du bist ja dann deinen Weg gegangen, nicht eben direkt in die USA, sondern hast dich in Europa weiterentwickelt, du hast in Spanien gespielt, extrem erfolgreich, bist MVP geworden, zweimal, hast die Liga gewonnen und also schon wirklich jede Menge Erfolge gesammelt und dann gehst du nach New York und bekommst einen Rookie-Vertrag. Das ist, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen. Deshalb weiß ich, wir haben schon mal für die Süddeutsche Zeitung miteinander gesprochen und da habe ich dir die Frage auch schon mal gestellt. Und du meintest dann, ja, das ist jetzt für das Ego, das kratzt jetzt nicht an deinem Ego, weil das ist schon okay für dich. Aber gab es da trotzdem so einen kurzen Moment, wo man dachte, na ja, also ich bin halt auch schon eigentlich ein paar Jahre älter als die Rookies. Oder können Rookies in jedem Alter einsteigen? Ist es dann bei allen, oder ist es einfach eben das Los, was die europäischen Spielerinnen dann, oder vielleicht auch Spieler, ich weiß nicht, ob es in der NBA genauso ist, dann einfach, ja, ertragen müssen?
Ja, wie du sagst, eigentlich kratzt es nicht so an meinem Ego, aber es ist schon anders, weil du halt einfach mit weniger Respekt so behandelt wirst, als wenn du jetzt in Europa irgendwo spielen würdest, wo du ja halt schon so deinen Namen gemacht hast. Aber ich muss sagen, dass, also wir haben ja auch Trainings und Spiele und man ist ja auch sehr leistungsorientiert und dann meine Teammates, die sind jetzt auch nicht, also erkennen es sozusagen schon, dass ich jetzt kein Rookie bin und irgendwie, keine Ahnung, gerade zum College komme oder keine Erfahrung habe, so, die wissen dann schon, okay, die hat Euroleague gespielt, so, die in der Verteidigung, in einem Angriff, so, die weiß, wie man spielt und die sagen mir dann schon so, ja, okay, wir wissen ja, dass du kein Rookie bist, aber ja, in der Öffentlichkeit und so wird man schon schnell als Rookie abgestempelt.
Wobei ich das Gefühl habe, dass sich das Bild des Rookie auch irgendwie gerade wandelt. Also das kann natürlich jetzt auch meine ganz persönliche Bubble sein, die dann natürlich Instagram ja auch immer befeuert, indem es mir immer mehr Videos ausspielt aus der WNBA. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade diese Rookie-Class ja schon auch mit ziemlich viel medialer Aufmerksamkeit bedacht wird einfach. Und ja, denen einfach, die wirklich, also jeder Move von denen auf dem Spielfeld oder eben auch daneben eigentlich beobachtet wird. Ist es was, wo du mit drin bist oder hast du das Gefühl, das ist eher jetzt ein Phänomen, was sich auf die eben diese College, also die Basketballerinnen bezieht, die gerade vom College kommen?
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auf keinen Fall mit drin. Bin ich aber auch absolut okay mit. Also ich brauche das gar nicht. Diese ganze Aufmerksamkeit und wenn man dann hier einmal böse guckt oder so, dann kriegt man schon den nächsten Shitstorm. Also was die Leute da von den Medien mitkriegen, ist es ja absolut crazy. Aber ja, wie du sagst, so die Rookie-Class an sich macht sich ganz gut dieses Jahr und bringt natürlich sehr, sehr, also gerade Caitlin Clark, Angel Reese, so die bringen schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zur Liga und zum Frauenbasketball. Und ich glaube, das ist einfach super cool, weil alle davon so ein bisschen profitieren. Die Hallen werden voll, es fließt mehr Geld und das ist natürlich das Coole dran.
Und wie ist es jetzt, auch wenn du da nicht mit einem Zentrum stehst, aber wie ist es für dich jetzt in dieser Liga, einfach weil da mehr Medien da sind und zuschauen und weil es Social Media gibt, wie ist es für dich, da auf einmal viel, viel mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Bekommst du das irgendwie auch mit?
Man bekommt es schon mit. Ich bin jetzt selber so ein Mensch, ich halte mich gerne aus den Medien raus. Ich stehe auch nicht so gerne im Mittelpunkt. Das heißt, für mich ist es eher so, also ich finde es ganz gut, dass ich so ein bisschen unter der so hier, ne, nicht so ganz im Vordergrund bin, aber man muss dann schon so nach Trainings, nach Spielen, Vorspielen, hat man seine Mediazeiten, wo man Interviews geben muss und mit Reportern quatschen muss und so. Ja, ist halt Teil des Jobs, sage ich mal, muss man halt irgendwie machen, aber es ist schon für mich immer noch eine Umgewöhnung, also so viel mediale Aufmerksamkeit gibt es in Europa nicht.
Und wie ist das, also wie gehen die anderen Spielerinnen damit um? Ist das irgendwie dann so, ja, Pflichttermine, die man machen muss? Oder gibt es da Leute, die da auch total drin aufgehen?
Also bei mir im Team ist es eher so ein Pflichttermin. Da ist so, wenn dann nach dem Spiel heißt, ja, okay, du musst zur Pressekonferenz, dann ist auch, okay, schon wieder, so nach dem Motto. Also hier in der Liga ist es ja auch so, wenn du dann diese Medientermine nicht antrittst, also wenn du sagst, du gehst nicht, dann kriegst du Geldstrafen. Also das heißt, die machen schon ganz smart, da müssen dann alle schon antanzen, ja.
Oh wow, ja. Okay. Und das ist so ein bisschen wie Nachsitzen dann, oder was? Wenn man irgendwie auf dem Feld einem Ball nicht hinterhergegangen ist, dann muss man danach zum Medientermin.
Nee, so schlimm ist es nicht.
Oder wie ist es?
So schlimm ist es nicht.
Was sind das für Medien? Sind das einfach Sportmedien, die dann danach in diesen Konferenzen sitzen oder ganz unterschiedliche?
Ja, was ich jetzt festgestellt habe, je länger ich hier bin, so die Leute in Amerika sind ja allgemein viel Basketball interessierter, aber die Leute, die dann auch die Fragen für die Interviews und so stellen, die haben schon Ahnung. Also die schauen sich dann nicht nur ein Spiel an wie jetzt so ein Fan und fragen dann irgendwie die banalsten Fragen, sondern die fragen dann schon auch ins Detail. Auch schwierige Fragen manchmal, wo man auch so ein bisschen überlegen muss und wie antwortet man jetzt am besten. Also es besteht schon Interesse und die haben auch echt Ahnung.
Ich weiß nicht, hast du in der Bundesliga eigentlich auch gespielt oder bist du direkt nach Spanien gegangen? Also gibt es da was Vergleichbares in Europa?
Ja, ich habe tatsächlich 3 Jahre in der deutschen Bundesliga gespielt, in Wasserburg. Ja,
okay. Ja, da geht ja, also mehr geht ja gar nicht eigentlich. Oder zumindest zu der Zeit, oder? Ich meine, jetzt gibt es irgendwie Alba, aber das war ja schon, Wasserburg war da die Krone, oder? Des ja. deutschen Frauenbasketballs. Oder
schon einer der, ja.
Ja, also jetzt so, gerade vielleicht nicht mehr?
Ja, jetzt gerade nicht mehr. Ja. Aber davor waren wir schon ganz gut unterwegs. Ja, aber da hat man es vielleicht einmal in die Süddeutsche Zeitung geschafft. Das war dann schon groß.
Aber meinst du, dass dieser Hype um den amerikanischen Frauenbasketball auch nach Europa überschwappen könnte? Dass hier mehr Zuschauer und Zuschauerinnen kommen?
Ich bin mir nicht sicher, weil die WNBA hat eine Regelung festgelegt, dass wenn du kein Rookie bist, also wenn du mit einem normalen Vertrag unterwegs bist oder Free Agent, dann darfst du sozusagen nicht spät zum Training Camp kommen. Das heißt, es nimmt dir die Möglichkeit weg, in Spanien, Frankreich zu spielen. Das heißt, diese Superstars hier aus Amerika, also kommen in die Türkei kommen sie vielleicht, weil da die Liga kürzer ist, oder Australien, aber also wirklich die zwei besten, stärksten Ligen mit Spanien und Frankreich, kommen die gar nicht, weil ja die Saison zu lange ist und die WNBA das so ein bisschen verbietet. Das ist irgendwie so ein bisschen, das ist schade, weil nimmt halt auch so ein bisschen den Spaß weg, aber ja, die haben halt auch ihre Gründe dafür, aber ich hoffe schon, dass einfach immer mehr Aufmerksamkeit Richtung Frauenbasketball kommt, in Europa auch. Ich glaube, es dauert ein bisschen länger als jetzt hier in den Staaten, aber ich hoffe doch.
Ich meine, man hat zumindest immer mal wieder hier das Gefühl, dass man, also jetzt zum Beispiel, als Alba dieses Jahr, die Finals gewonnen hat, dass ein bisschen mehr Aufmerksamkeit da war als vielleicht in den Jahren zuvor. Ich meine, aber natürlich ist es ja wie so oft, alles ist in den USA irgendwie größer, bunter, lauter, Aufmerksamkeit stärker. Natürlich ist das nicht hier dann direkt so wie da. Aber irgendwie habe ich das Gefühl manchmal, dass sich so ein bisschen vielleicht auch hier was bewegt. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass eben der deutsche Basketball auch extrem erfolgreich ist momentan. Was ist denn da los? Die Männer gewinnen die WM. Ihr fahrt zum ersten Mal seit jeher zu Olympia. Was ist da gerade los im deutschen Basketball? Warum seid ihr so gut? Also, ich meine, das ist nur positiv gemeint, die Frage, aber wie erklärst du dir diesen Erfolg? Woher kommt der?
Ich sag's mal so, für die Frauenseite, ich glaube auch die Männerseite, jahrelange harte Arbeit, die sich endlich auszahlt. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon Teil von der A-Nationalmannschaft bin, aber wir kämpfen seit Jahren für viele Sachen. Wir haben uns dann das erste Mal qualifiziert für die Europameisterschaft und dann damit auch für die Olympia-Quali, und dass das jetzt direkt geklappt hat, war natürlich extrem cool. Wenn man jetzt nur dieses Fenster anschaut und das letzte Jahr, dann haben wir es endlich mal geschafft, die besten deutschen Basketballspielerinnen zusammenzukriegen mit den Sabali-Geschwistern, die dann zu uns gestoßen sind, die natürlich qualitativ sehr, sehr gute Spielerinnen sind, die davor nicht bei uns gespielt haben. Und genau, das war einfach, wir haben einfach mal kurz Qualität gezeigt. Und ich hoffe, dass wir das jetzt die nächsten Jahre auch so weiterführen können.
Was waren da Dinge, für die ihr eingefordert habt, oder wie habt ihr das geschafft, dann eben auch die Rahmenbedingungen für euch zu schaffen, oder wer hat euch da unterstützt, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass überhaupt diese Qualität an Spielerinnen auch zusammenkommen kann, um sich gemeinsam zu entwickeln?
Das waren wir selbst, ehrlich gesagt. Also wir haben in der Vergangenheit wenig Hilfe von Personen außenrum bekommen. Wir mussten zum Beispiel in den Sommern davor, wo wir keine irgendwie Meisterschaften, Turniere hatten, mussten wir echt dafür kämpfen, dass wir mal irgendwie ein Trainingslager zusammenkriegen, dass der Verband das bezahlt und Spieler einlädt und wir das hinkriegen, dass wir mal zusammen trainieren können, weil ohne diese Basis kann man natürlich dann auch, wenn in dem Moment, wo es drauf ankommt, dann keine Leistung bringen, wenn man nicht diese Grundstruktur hat und diese Grundzusammengehörigkeit, dieses Gefühl. Ja, und das haben wir dafür gekämpft. Und dann haben wir so Stück für Stück uns das erarbeitet, und jetzt dürfen wir mit Olympia, da wir es geschafft haben, das mal genießen.
Mhm. Meinst du, dass ihr vielleicht auch Strukturen geschaffen habt, damit die in Zukunft fortgeführt werden? Also, dass sich der Verband vielleicht überlegt, so ein Trainingscamp würde total Sinn machen für unsere Spielerinnen. Wie optimistisch bist du da?
Also, ich hoffe natürlich, aber ich glaube, dass so ein bisschen schleppend vorangeht. Aber man merkt schon eine positive Entwicklung. Ich meine, wir haben jetzt auch für die nächsten Jahre eine amerikanische Spielerin sozusagen einen deutschen Pass gegeben oder das hingekriegt, dass sie einen deutschen Pass kriegt. Und da haben wir Unterstützung bekommen, dass wir eine Aufbauspielerin haben, die uns unterstützt bei unseren Missionen. Das ist auch wieder so eine Sache, wo wir sagen, okay, das ist jetzt der nächste Schritt. Also man merkt schon, dass es langsam vorangeht, aber ich hoffe natürlich, dass es dann für die Leute, die nachkommen, ein bisschen einfacher wird als für uns jetzt damals.
Du spielst ja mit einigen der Spielerinnen, die jetzt mit dir zusammen nach Paris oder zu den Olympischen Spielen reisen, schon sehr, sehr lange zusammen. Hat sich da über die Jahre hinweg auch sowas wie eine Freundschaft entwickelt? Ein extrem starkes Teamgefühl? Seid ihr im Kontakt miteinander? Wie kann man sich dieses Mannschaftsgefüge so vorstellen?
Da kriege ich schon wieder Gänsehaut.
Oh.
Ja, also wir haben ja nicht so viel Zeit zusammen als Team. Aber wenn wir zusammenkommen, dann versuchen wir einfach immer so viel Zeit wie möglich zu verbringen. Ich glaube, wir verbringen jeden Abend von diesen Trainingslagern zusammen im Physioraum und spielen Karten oder was weiß ich. Wir finden eigentlich immer was und versuchen einfach so ein bisschen die Beziehung, die wir zueinander aufgebaut haben oder aufbauen, dass wir die einfach aufrechterhalten. Und klar, man ist irgendwie im Kontakt in der Saison, wenn man dann irgendwie überall verteilt ist in ganz Europa, dann ist man schon im Kontakt, aber so wirklich Zeit verbringen ist halt schwierig in unserem Beruf, weil wir halt so weit voneinander entfernt sind, wenn man jetzt nicht im gleichen Team spielt. Aber doch, das ist schon ein Fokus und ich glaube, das ist auch ein Riesengrund, warum wir es jetzt geschafft haben, weil wir einfach so eine gute Teamchemie haben.
Apropos, wenn man nicht gerade im gleichen Team spielt, du hast ja sogar eine Teamkollegin im gleichen Team, Niara Sabali. Wie ist es, wie war das für dich, da schon jemanden zu haben, den du kennst bei der Ankunft, mit dem du schon super lange zusammengespielt hast, der dich vielleicht auch so ein bisschen an die Hand nehmen kann, während die seniorigen Spielerinnen das vielleicht eher nicht gemacht haben?
Ja, Niara, also ich kenne die ja schon, keine Ahnung, 10 Jahre. Wir spielen schon seit 10 Jahren zusammen, so immer wieder Nationalmannschaft im Sommer und es ist brutal cool, sie hier zu haben, muss ich ehrlich sagen. Also in jeglicher Hinsicht hat sie mir mein Leben so erleichtert und erleichtert es mir auch immer noch. Wir machen auch viel zusammen, sind viel zusammen in New York auch unterwegs, in der Stadt, bisschen erkunden und vor allem aber ist sie halt mehr in diesem amerikanischen Basketball drin, weil sie auch am College war. Das heißt, sie kennt einfach die Abläufe viel besser und hat mich da auch direkt an die Hand genommen und mir brutal geholfen.
Wie muss man sich denn da so reinfinden in diesen amerikanischen Basketball? Also was gibt es Dinge, die man einfach am Anfang einmal verstehen muss, die man lernen muss? Oder was hat sie dir da an die Hand gegeben, was dir geholfen hat?
Ja, also hier gibt es so eine ganz klare Hierarchie von den ersten 5 Spielerinnen, die ja auch immer das Spiel starten und von den Spielerinnen, die von der Bank kommen. Also da gibt es eine ganz krasse Abstufung. Das kenne ich auch nicht so aus Europa. Das musste sie mir erstmal so ein bisschen erklären, damit ich es auch verstehe, damit man da nicht irgendwie böse wird oder sich irgendwie benachteiligt fühlt oder einfach das Verständnis ein bisschen da ist. Und dann so vom Spielstil einfach. Also hier ist es sehr, sehr viel schneller. Also die Qualität jeder Spielerin in jedem Team ist halt so gut, dass sie, sobald sie frei sind oder irgendwo mal eine Lücke sehen, dass sie halt direkt irgendwie werfen. Und es ist dann auch egal, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist. Die nehmen da ihre Chancen da selbstbewusst und setzen sich da durch. Und wo in Europa eher so bis zum besten Wurf gespielt wird, für die einfach ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen smarter auch. Aber das ist einfach so ein Unterschied gewesen. Und dann so die ganz täglichen Abläufe auch, wie läuft's mit Physio, wie läuft's mit Training, wie läuft's, wann kann ich extra Sachen machen, so Sachen, da hat sie mir auch echt geholfen.
Und hattet ihr auch Zeit, schon ein bisschen zusammen New York zu erkunden? Ich meine, sie ist jetzt schon ein bisschen länger da, oder hattest du auch schon Zeit, ein bisschen Touristin zu sein oder neu? Ich meine, du bist ja kein Touristin, du lebst da jetzt, aber diese Stadt so als Neuankömmling, wie man so eine Stadt eben begreift und wie man sie zum ersten Mal erlebt, hattest du da schon ein bisschen Gelegenheit für? Du hast ja jetzt auch nicht gerade einen leeren Terminkalender.
Ja, dadurch, dass wir so viel spielen, eigentlich jeden zweiten, dritten Tag oder auch mal 2 Tage hintereinander und die ganze Zeit rumreisen durchs ganze Land, ist es natürlich schwierig, mal eine Zeit zu finden, wo man irgendwie mal 2-3 Stunden durch die Stadt laufen kann. Vor allem an einem freien Tag muss man ja dann sich eigentlich auch regenerieren und wieder frische Beine haben. Das heißt, man ist immer so ein bisschen, muss man mal abwiegen. Mhm. Aber dadurch, dass meine Familie jetzt hier war, habe ich schon ein paar Sachen mit denen gemacht. So die typischen Touri-Sachen haben wir schon zusammen gemacht.
Hast du schon ein Lieblingscafé irgendwo? Du wohnst ja in Brooklyn. Gibt es da schon eine Ecke, wo du das Gefühl hast, das fühlt sich zumindest so ein bisschen vertraut an alles, wenn vielleicht auch noch nicht nach Heimat, aber zumindest vertraut?
Ja, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch Dumbo, da so bei der Brooklyn Bridge unten? Das ist ganz cool, so eine süße Area, ist auch nicht so weit weg von mir zu Hause jetzt. Ja, doch, da gibt es schon viele süße Sachen. Immer eine gute Aussicht, ne? Mit der Manhattan Skyline und den Bridges. Das ist schon ganz cool. Also wenn jemand mal zu Besuch kommt, dann die erste Anlaufstelle ist auf jeden Fall Dumbo.
Aha. Ich habe auch gesehen, du fotografierst auch gerne. Kann das sein? Mhm. Bist du in New York schon dazu gekommen, deine Kamera irgendwie auszupacken und loszuziehen?
Noch nicht so viel, wie ich gerne würde. Ab und zu schon, aber so richtig so Streetlife oder mal auch abends rausgehen und mal so ein bisschen fotografieren, das habe ich noch nicht geschafft, aber das kommt noch, auf jeden Fall.
Ja, was fotografierst du am liebsten und wie? Analog, digital, Streetlife hast du gerade schon gesagt, Sonnenuntergang, zu welcher Uhrzeit ziehst du am liebsten los? Welche Motive fotografierst du am liebsten?
Ich fotografiere sehr gerne Menschen. Einfach in ganz, aber ganz natürlich, also in dem, was sie einfach tun gerade oder in ihrem Beruf oder einfach, wo sie sich wohlfühlen, so. Das mache ich eigentlich super gerne und so Street Photography ist schon auch cool, wenn man mal, gestern habe ich zum Beispiel so eine Skate Area gefunden, die so versteckt war unter der Brücke mit so voll viel Graffiti und so, das ist schon auch cool.
Die Freiplätze in New York oder ich weiß nicht, wie man sie auf Englisch nennt, sind ja auch alle ultra cool und ultra ikonisch. Auch da kann man ja wahrscheinlich das ein oder andere gute Bild mitnehmen. Wenn es dann demnächst für dich nach Paris geht, wirst du wahrscheinlich auch keine Zeit zum Fotografieren haben. Nein, Quatsch, das war jetzt so die bisschen schlechte Überleitung. Aber was ist der Zeitplan jetzt? Dieses Interview wird wahrscheinlich jetzt ist Anfang Juli, das wird wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Woche rauskommen. Was ist eure Timeline hin zu Olympia? Wann sind die ersten Spiele? Wann können wir euch sehen? Gegen wen tretet ihr überhaupt? Naja, also ich weiß, gegen wen ihr antretet. Das sind ungefähr die schwersten Mannschaften, die man sich hätte aussuchen können. Aber wie sieht die Olympia-Timeline aus? Also ihr spielt gegen die USA, Japan, Belgien. Wann tut ihr das?
Daten kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber roundabout. Roundabout. Ende Juli, Anfang August. Mein Team, also die Nationalmannschaft, die bereiten sich ja gerade schon vor. Also sie haben sich jetzt zusammengefunden vor einer Woche und spielen jetzt ein paar Vorbereitungsspiele, bis dann ich, Niara und Satu dazukommen. Und dann geht's los wir sind ja gar nicht in Paris, wir sind ja in Lille leider. Wir wurden ja ausgelagert. Genau, und dann spielen wir da die drei Gruppenspiele gegen die gerade genannten Gegner, die sehr, 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 sehr gut sind. Deswegen mal gucken, was das wird.
Oh, ja, Wahnsinn. Du hast gerade gesagt, ihr wurdet ausgelagert. Ich habe da nur gedacht, immerhin müsst ihr nicht in der Seine schwimmen. Ich weiß nicht genau, in welchem Wettbewerb es ist, aber das sollte doch versucht werden. Aber jetzt mal, also eure Gruppe ist unheimlich stark. Ich meine, natürlich ist das Teilnehmendenfeld natürlich super, super, super stark. Es sind ja auch die Olympischen Spiele. Rechnest du dir trotzdem Chancen aus? Bist du optimistisch gestimmt? Ich meine, ihr seid immerhin auch ein starkes Team, EM-Sechste geworden letztes Jahr, habt euch zu Recht qualifiziert, jetzt drei WNBA-Spielerinnen und auch andere starke Spielerinnen, die in Europa erfolgreich sind. Wie mit welcher Einstellung gehst du da auf die Spiele zu?
Also ich freue mich einfach nur so krass auf diese Olympischen Spiele und lass mich da gar nicht so viel runterziehen von der Qualität unserer Gegner, die natürlich schon sehr, sehr gut sind. Aber wie du sagst, in den Olympischen Spielen, da gibt es eigentlich keine schlechten Mannschaften. Ja, und es ist, glaube ich, auch einfach cool, mal so gegen Team USA, also wirklich am besten besetzt. Die bringen die besten Spielerinnen aus Amerika. Wir spielen irgendwie, also wir, die in der WNBA spielen, wir spielen gegen die halt in unserer Saison. Aber sonst spielt man gegen die auch nicht alle Tage. Und dann auch so Teams wie Japan, so gegen die spielst du auch nicht oft. Gegen Belgien haben wir schon 100 Mal gespielt, aber die sind auch sehr, sehr gut qualitativ. Deswegen, ich glaube einfach, das zu genießen, auch einfach mal zu sehen, wo wir gerade stehen und dass wir einfach Olympia spielen. Und es ist eher so mein Mindset also man will natürlich gewinnen und wenn wir dann auf dem Spielfeld stehen, dann kommt natürlich auch Competitive Leo wieder raus. Aber jetzt gerade freue ich mich einfach nur absolut drauf.
dann kannst du endlich gegen Sabrina spielen, wenn das jetzt schon im Training nicht geht. Was wäre dein Wunsch für den deutschen Frauenbasketball? Ich meine, klar, ich interviewe dich als WNBA-Spielerin, aber du hast ja schon gesagt, die Nationalmannschaft ist dir unheimlich wichtig, liegt dir unheimlich stark am Herzen. Was wäre dein größter Wunsch, wenn einer in Erfüllung gehen würde?
Einfach, dass junge Mädels und Spielerinnen, und zwar von Spielerinnen 1 bis 12 bei uns in der Nationalmannschaft, das heißt nicht nur WNBA-Stars oder nicht, oder einfach Spielerinnen 1 bis 12 irgendwie als Vorbilder sehen können, weil ich das halt früher nicht so hatte, als ich jünger war. Haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Und ich hoffe einfach, dass sich diese jungen Spielerinnen, die Mädels oder Jungs, sich irgendwie mit uns identifizieren können. Deswegen finde ich es auch immer cool, wenn irgendwie Medien von uns Spielerinnen so ein bisschen andere Sachen als nur Basketball preisgeben, weil man sich ja schon auch über andere Sachen identifiziert mit Spielerinnen und professionellen Athleten. Und das hoffe ich einfach, dass es da so ein bisschen Aufschwung gibt und dass natürlich jetzt bessere Strukturen geschaffen werden für junge Spielerinnen, die dann auch hochkommen, und dass wir konstant einfach Leistungen bringen können und bei diesen großen Turnieren mitspielen können, um das alles in Bewegung zu halten.
Es wäre wirklich dann ja nur zu wünschen, gerade ja diese Vorbildfunktion, die ihr einnehmen könnt als Sportlerin. Ich meine, natürlich hat man etwas mehr Möglichkeiten, wahrscheinlich sich heute auch selbst seine eigene Geschichte zu erzählen auf Social Media. Ihr habt alle große Followings, manche ja auch richtig, richtig groß. Aber klar, am Ende gibt es immer auch die Medien, die eine Rolle spielen, die für ja die Stage Time sorgen oder eben nicht. Die Öffentlichkeit, die mediale. Es ist natürlich alles eine spannende Geschichte und ich glaube und hoffe, also einfach, weil ich begeisterter Basketballfan bin, wie man vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle in diesem Gespräch, was ein bisschen ins Nerdige abgedriftet ist, vielleicht gemerkt hat, was ich dem Basketball, nicht nur dem deutschen, sondern auch international einfach wünschen würde und jeder kleinen Basketballerin, jeder kleinen Basketballer da draußen. Ja, wir sind richtig gut in der Zeit geblieben. Ich bin sehr stolz auf uns. Das gelingt uns nicht so oft. Vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Leonie. Aber bevor ich dich jetzt hier vom Haken lasse, das machen wir immer mit jedem Gast und wir übergeben immer an der letzten Stelle oder zum Abschluss nochmal das Mikrofon an unseren Gast ohne eine Frage. Gibt es noch?
Oh.
Es tut mir leid. Ich kann von deiner Reaktion ablesen, dass du denkst, oh nee, ey, wir waren doch schon ganz gut hier auf der Zielgeraden. Aber wir sind noch nicht ganz im Ziel. Gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt haben willst, was du loswerden willst, irgendeinen Gedanken, den du noch mit uns oder eben mit unserer Community teilen möchtest? Dann ist jetzt der Zeitpunkt dazu.
Wow. Das ist ja ganz schwierig. Mit der Community. Also ganz ehrlich, so weil es ja um Amerika und so geht, ich hatte persönlich ein bisschen Respekt vor dem Schritt, jetzt nach Amerika zu gehen, neue Kultur und so weiter. Wenn sowas ansteht oder die Möglichkeit besteht, so einen Schritt zu machen, Augen zu und durch, einfach machen und viel Vertrauen da rein haben, auch wenn es am Anfang schwierig ist und nicht so gut läuft, es wird sich auszahlen und es ist eine extrem coole Erfahrung. Das wäre sowas, was ich denen mitgeben könnte.
Das werden wir uns alle hinter die Ohren schreiben und auf jeden Fall beherzigen. Das gilt ja nicht nur für Basketballkarrieren, sondern kann man ganz wunderbar in jeden einzelnen Lebensbereich mitnehmen. Insofern vielen, vielen, vielen Dank, liebe Leonie. Ich hoffe wirklich, dass ich irgendwann mal die Chance habe, zu einem dieser Spiele zu kommen, ob jetzt in New York bei New York Liberty oder... Ich würde mich total freuen. Und bis dahin wirklich danke, dass du dir die Zeit genommen hast und bei Wunderbar Together am Start warst. Vielen Dank.
Danke euch.